ARD.
Der Konflikt mit dem Iran darf nicht die gesamte Region in einen Krieg stürzen. Den Aufruf des amerikanischen Präsidenten zu einem Waffenstillstand begrüßen wir daher. Gelingt dieser Waffenstillstand, dann ist eine sehr gute Entwicklung, die den Nahen Osten und die Welt sicherer machen kann, möglich.
Soweit Bundeskanzler Merz heute im Bundestag. Er sieht Fortschritte für die Lage im Nahen Osten nach der von US-Präsident Trump verkündeten Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran.
Das UN-Flüchtlingshilfswerk kritisiert die neu gegründete Stiftung zur Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen scharf.
Friedrich Merz hat heute im Bundestag in einer Regierungserklärung auch noch einmal die geplanten Ausgaben für die Verteidigung gerechtfertigt.
Und in Den Haag beginnt am Abend der NATO-Gipfel. Und auch dort schauen alle auf Donald Trump.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi.
Mein Name ist Johannes Zuber.
Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 24. Juni um 16.30 Uhr. Und wir beginnen mit der Lage im Nahen Osten. Dort greift Israels Luftwaffe seit 12 Tagen Ziele im Iran an, zumindest bis heute früh. Dann trat nämlich eine Waffenruhe in Kraft, die US-Präsident Trump verkündet hatte.
Allerdings hat diese Waffenruhe erstmal nicht gehalten. Es gab Berichte, dass der Iran weiter Israel beschossen hat. Als Reaktion hat die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben eine Radarstation in der Nähe von Teheran angegriffen. Inzwischen haben aber beide Seiten versichert, dass sie sich von jetzt an die Waffenruhe halten wollen. Der israelische Premierminister Netanyahu hat nach einem Gespräch mit US-Präsident Trump mitgeteilt, dass Israel keine weiteren Angriffe auf den Iran fliegen wird. Und auch der Iran hat versichert, er will sich an die Waffenruhe halten, solange sich Israel daran hält. Von Istanbul aus, da beobachtet unser Korrespondent Christian Butkereit die Lage im Nahen Osten und er sieht trotz der Angriffe heute Morgen durchaus Chancen dafür, dass der Waffenstillstand hält.
Es gibt sicherlich auf beiden Seiten Hardliner, die für eine Fortsetzung dieser Beschusses sind. Es gibt aber eben auch andere und dazu gehört offenbar ja die israelische Regierung, genau wie das iranische Regime, die gesagt haben, wir stimmen dieser Waffenruhe zu und sehen offenbar da auch eher den richtigen Weg, um unseren Zielen näher zu kommen.
Für die Menschen im Iran wäre eine anhaltende Waffenruhe jedenfalls erstmal eine gute Nachricht, sagt Christian Butkereit. Allerdings würde er viele Probleme im Land auch nicht lösen.
Es gibt natürlich Erleichterung, es gibt auch Skepsis. Also jemand sagte, wer den Lärm in Teheran in der vergangenen Nacht gehört hat und sich heute Morgen nicht über die Waffenruhe gefreut hat, mit dem stimmt was nicht. Andere sagen aber auch, der Krieg zwischen Iran und Israel, der wurde jetzt erstmal gestoppt, das ist gut. Aber die Feindschaft zwischen beiden Ländern, die existiert eben weiter und die wird wahrscheinlich auch niemals enden. Also die Leute sind natürlich erleichtert, eben auch skeptisch, ob die Waffenruhe hält und wenn sie hält, was das letztendlich für die iranische Zivilbevölkerung bedeutet. Denn der Regime-Change, über den ja viel gesprochen wurde, der ist natürlich noch nicht dort angekommen. Nachdem sieht es im Moment auch nicht aus, sondern im Gegenteil, das iranische Regime geht mit großer Härte gegen mutmaßliche Spione vor. Es gibt sehr viele Kontrollen und es ist zu befürchten, dass auch die Zivilbevölkerung eher größeren Repressionen ausgesetzt ist als schon in der Vergangenheit.
Die israelische Armee führt aber auch noch Krieg im Gazastreifen und das Militär hat dort heute früh offenbar das Feuer auf mehrere hundert Palästinenser eröffnet, die auf Lastwagen mit Hilfslieferungen warteten. Dabei sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein, mehr als 100 wurden demnach verletzt. Die israelische Armee hat gesagt, dass man entsprechende Berichte prüfen wolle.
Seitdem die von den USA unterstützte Stiftung GHF die Verteilung der Hilfsgüter im Gazastreifen übernommen hat, da vergeht fast kein Tag, ohne dass Menschen bei der Verteilung von Nahrungsmitteln getötet werden. Die Vereinten Nationen haben das System der Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen deshalb auch scharf kritisiert. Der neu gegründete Hilfsmechanismus sei eine Abscheulichkeit, die verzweifelte Menschen erniedrigt und herabwürdigt. Das hat der Leiter des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA Lazzarini heute gesagt. Und auch das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat Israel schon Kriegsverbrechen durch den Einsatz von Lebensmitteln als Waffe vorgeworfen.
Die militärische Eskalation im Nahen Osten, die ist natürlich auch Thema in Deutschland. Wir haben ja vorhin schon Bundeskanzler Merz gehört, der in seiner Regierungserklärung darauf eingegangen ist. Und der Nahe Osten steht von heute an auch in Den Haag im Mittelpunkt. Da kommen Vertreterinnen und Vertreter der 32 NATO-Staaten zusammen.
Offiziell geht es dabei aber nicht um Israel und den Iran, sondern um das Ziel, künftig 5% der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken. Also 3,5% in Rüstung und nochmal 1,5% zum Beispiel in Infrastruktur wie Straßen, Schienen und Brücken, die dann auch das Militär nutzen kann.
Das war ja ursprünglich eine Forderung, die US-Präsident Trump mal in den Raum gestellt hat. Und jetzt soll sie also tatsächlich zu einer Selbstverpflichtung der NATO-Staaten werden.
Ja, Bundeskanzler Merz hat in seiner Regierungserklärung sich heute auch nochmal hinter diese Forderung gestellt und er hat betont, Deutschland müsse Stärke und Verlässlichkeit zeigen.
Wir haben unseren internationalen Partnern gezeigt, sie können sich auf uns verlassen. Deutschland ist wieder zurück auf der europäischen und der internationalen Bühne.
Den NATO-Gipfel hat Merz auch schon als historisch bezeichnet, bevor der überhaupt angefangen hat. Mit dabei in Den Haag ist unser Korrespondent Tim Aßmann und er hat bei NDR Info eingeschätzt, wie die NATO-Staaten zu der geplanten massiven Aufrüstung stehen.
Also grundsätzlich ist es ja so, wie auch der Kanzler es in seiner Regierungserklärung vorhin in Berlin nochmal gesagt hat, den NATO-Staaten ist klar, dass sie mehr für Verteidigung ausgeben müssen. Und eine Mehrheit von ihnen will das auch. Es wird natürlich deutlich, dass die Betroffenheit eine unterschiedliche ist. Spanien zum Beispiel hat gesagt, wir werden die militärischen Ziele, die die NATO von uns erwartet und uns steckt, auch erreichen mit nicht 3,5% für klassische Militärausgaben, sondern nur mit 2,1%. Reaktion der NATO, naja, schaut mal, ob ihr das schafft. Wir glauben es nicht. Wir gucken 2029 drauf, ob ihr die Zielmarken, die militärischen, erreicht habt. Aber grundsätzlich sind auch unabhängig von Donald Trump die Länder bereit, mehr zu tun. Und das eine ist das Geld, über das wir jetzt gesprochen haben, aber das andere sind eben auch die konkreten Fähigkeiten, die da, wie erwähnt, eingebracht werden müssen. Die Bundeswehr zum Beispiel wird sehr viel mehr Soldaten stellen müssen. Das wird Auswirkungen haben auf die Gesamtgröße der Truppe und auf die Frage einer Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland. Und auch insgesamt wird die Bundeswehr zum Beispiel und auch andere europäische Armeen sehr stark nachrüsten müssen, eben auf Fähigkeiten, die bisher vor allem die Amerikaner stellen. Satellitenaufklärung, Betankungsflugzeuge, Raketenabwehr, ähnliches. All das wird künftig von den Europäern vor allem stärker selber geschultert werden müssen, mit den Folgen zum einen für die Finanzen und zum anderen für die Größen der Armeen.
Trotzdem, sagt Tim Aßmann, üben die USA natürlich großen Druck auf die anderen NATO-Staaten aus, dem die dann auch nachgeben.
Wenn man auf das guckt, was in den vergangenen Monaten schon in der Anbahnung dieses Gipfels passiert ist, dass nämlich NATO-Generalsekretär Mark Rutte ja darum geworben hat, diese von Donald Trump ins Spiel gebrachte Zielgröße von 5% irgendwie zu erreichen, dann merkt man eben, dass dieser Druck aus Washington einer ist, dem man nachkommen muss. Und diese 5% setzen sich ja nun eben, wie erwähnt, zusammen aus diesen 3,5% für klassische Militärausgaben und eben 1,5%, in die dann jeder so ein bisschen kesselbuntesmäßig reinpacken kann, was er für verteidigungsrelevant hält. In Deutschland werden das Ausgaben für die Cyberabwehr sein, aber auch für die Geheimdienste, für die Reparatur von Brücken, für Investitionen in den Güterschienenverkehr. So, in anderen Ländern wird das da um Nachhaltigkeit gehen. Das zeigt mal, wie deutlich das eigentlich hier nur darum geht, Donald Trump glücklich zu machen. Die NATO-Länder sind bereit, mehr zu tun. 5% würden es sonst nicht sein. Die erreicht man nun, indem man alles Mögliche damit reinrechnet. Und das Ziel ist, dass der US-Präsident dann glücklich hier wieder in den Flieger steigt und vom Hof reitet.
Der NATO-Gipfel geht noch bis morgen. Dabei soll es auch ein Treffen zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky geben.
Das haben beide Seiten inzwischen bestätigt. Wann genau das Treffen stattfinden soll, das wurde aber noch nicht mitgeteilt. Zelensky hat sich jedenfalls schon mal davor geäußert und gesagt, sein Land will weiterhin in die NATO eintreten.
Währenddessen hat das russische Militär wieder Ziele in der Ukraine angegriffen.
Und dabei sind mindestens 18 Menschen getötet worden, 9 davon in der Großstadt Dnipro im Süden des Landes. Das hat der Militärgouverneur der Region mitgeteilt. Bei den Angriffen ist demnach auch eine Rakete in der Nähe eines wartenden Passagierzugs eingeschlagen. In den sozialen Netzwerken da kursieren Bilder, die Waggons mit zerstörten Fenstern zeigen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.